guten Morgen auch meinerseits. Ich hatte das Gefühl, ich bin in der Karibik versetzt heute Morgen. Das hat uns richtig Schwung gegeben. Danke. Ja, ihr wisst ja alle, was ein Amboss ist, gell? Ein Amboss ist so ein ganz gewichtiger, kompakter Block aus Stahl, der als Unterlage dient beim Umformen, beim Verändern, zum Beispiel beim Bearbeiten von glühenden Eisenmetallen. Und ich finde, das ist ein gutes Bild für uns Christen. Denn Christen sind ja der Amboss, auf dem Geschichte geschmiedet wurde und wird. Und das bis Jesus wiederkommt, bis in alle Ewigkeiten, also bis wirklich ans Ende der Welt. Und das heißt, wer ernsthaft die Welt, sein Umfeld im Sinne Jesu mit Gottes Hilfe verändern und beeinflussen möchte, der packt ein heißes Eisen an. Denn es ist ja nicht immer einfach, ein Weltbeeinflusser im Sinne Jesu zu sein. Dafür brauchen wir auch Halt und Stärke und Durchhaltevermögen. Aber es lohnt sich. Ich finde das einen tollen Gedanke. Mit uns Christen, egal wie kurz oder lange wir Jesus kennen, egal wo auf der Erde wir leben, egal wer wir sind, mit uns wird Geschichte geschrieben. Mit uns nimmt die Geschichte unserer Welt, unsere Zeit, einen ganz anderen Verlauf, wenn wir uns dann ernsthaft einbringen. Das heißt, es kommt auf uns an, auf unser Leben. Wir sind gefragt. Gott will uns gebrauchen, um kleine und große Dinge zu tun, in Bewegung zu bringen. Ja, da, wo wir leben. Und diese Verantwortung, diesen Auftrag, den können wir nicht auf andere übertragen, an andere delegieren. Unser Leben soll im Sinne Jesu dort zählen, wo wir am meisten gebraucht werden. Und die Frage ist, wo leben wir? In welcher Nachbarschaft? Auf welcher Straße? Das müssen wir uns immer wieder vor Augen malen. Das ist ja nicht per Zufall, dass wir da sind. Wo arbeiten wir? Wo gehen wir zur Schule? Wo gehen wir aus Essen? Wo gehen wir einkaufen? In welchen Vereinen bewegen wir uns? Wer sind unsere Kontakte, unsere Freunde und so weiter? Da, wo wir leben, an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat, da sind wir 100% richtig, da werden wir gebraucht. Aber vielleicht ist es ja so, dass du zurzeit am Zweifeln bist, ob du überhaupt gerade am richtigen Platz bist oder immer noch am richtigen Platz bist. Vielleicht fragst du dich, ob nicht doch ein Wechsel dran ist, was ganz anderes, was Neues. Oder vielleicht fragst du dich, vielleicht ist Gott ganz woanders am Wirken und da sollte ich sein. Ich habe eine gute Nachricht. Egal, ob unser Platz, ob unsere Berufung, unsere Erwartungen oder unsere Vorstellung entspricht, Jesus hat Folgendes gesagt, das uns prägen soll. In Johannes 5, Vers 17. Mein Vater im Himmel ist ständig am Werk und deshalb bin ich es auch. Also das sind Fakten, das sind Wahrheiten, das sind Verheißungen, auf die wir unsere Erwartungen, unsere Vorstellungen gründen können. Nur weil wir vielleicht gerade oder länger nichts spüren, nicht sehen, vom Wirken Gottes heißt es keineswegs, dass er nicht am Wirken ist. Gott ist und bleibt ein Machertyp im positiven Sinne. Er ist ständig etwas am Machen, am Tun. Und ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir nicht nach längerem Warten, nach längerem Ringen, nach längerem Beten aufhören, mit diesem Wirken Gottes zu rechnen. Das zu erwarten, dafür zu beten. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwann resignieren, das Handtuch hinwerfen, die Hände in den Schoß legen. Wir dürfen nicht vergessen, Gott arbeitet auch bekanntlich im Verborgenen. Deswegen gibt es ja auch andere Texte in der Bibel, die uns dafür eine Antenne geben sollen. Zum Beispiel diesen Bauer, der seine Saat ausstreut. Und was macht er dann? danach, geht nach Hause und geht ins Bett. Er schläft, steht morgens auf und geht wieder aufs Feld und guckt, was ist da geworden. Und er sieht nichts, gar nichts. Er geht wieder nach Hause, geht wieder ins Bett, schläft eine ganze Nacht, steht wieder auf, geht aufs Feld und guckt. Und was findet er? Gar nichts. Aber irgendwann entpuppt sich etwas aus dieser dreckigen, dunklen Erde, wo man nichts wirklich erhofft. Wilfried hatte ja Gürtelrose, das hat er ganz sicher hier schon mal erzählt. Und es war eine Frage, ob wir auf eine Kreuzfahrt mitfahren konnten. Und die war im Sommer und er hatte die Gürtelrose im März bekommen. Und jetzt war die Frage, schafft er das nervlich? Es war eine Gesichtsgürtelrose. Schafft er das nervlich, von morgens bis abends unter Menschen zu sein, denen zu dienen, zuzuhören, im Gespräch zu sein, Bibelarbeiten zu liefern? Weil es ging ihm wirklich nicht jeden Tag gut und Schmerzen hatte er sowieso an jedem Tag. Und ich wollte das nicht für ihn entscheiden, weil, ja, das sollte er wissen, aber an einem Tag ging es ihm gut, am nächsten nicht. Und dann habe ich einfach gebetet, Herr, du siehst, wir können das nicht entscheiden, wir können das nicht absehen. Du musst uns sagen, ob wir anrufen sollen, denn die brauchen ja auch Zeit, einen anderen Referenten zu suchen, dass der sich vorbereiten kann. Und dann hatten wir so einen Tag ausgemacht, einen Samstag, wo wir diese Firma Hand in Hand anrufen sollten, damit sie eine Woche Zeit haben. Und irgendwann gab mir Gott diesen Text mit diesem Baue und der Saat und ich wusste, Gott schenkt mir dieses, dass ich wissen darf, es wird sich entpuppen, ob ihr gehen sollt oder nicht. Ich bin am Machen, aber du siehst noch gar nichts davon. Und ich war total beruhigt. Dieser Text hat mich total ruhig gemacht. Gott hat gesprochen, er wird es rechtzeitig regeln. Und dann an dem Freitag, am Tag zuvor, bin ich noch einkaufen gegangen. Ich hatte alle Vorträge fertig, hatte das Haus geputzt. Ich weiß nicht warum. Von oben bis unten alles ganz gründlich. Gehe dann noch einkaufen, kommt in einem Laden, übersehe einen Bordstein und breche mir den Fuß. Ich fahre lachend nach Hause. Aha, jetzt können wir beide nicht. Ich kann den Wilfried ja nicht alleine zu Hause lassen und alleine dorthin gehen und umgekehrt jetzt auch nicht. Ich muss ja für ihn vielleicht einspringen, wenn es ihm mal nicht gut geht. Ich bin lachend, ich hatte eine Antwort und sie hat sich rechtzeitig entpuppt und ich hatte überhaupt keine Schmerzen. Also das war ja auch mal ein schöner Side-Effekt. Gott ist immer am Werk, nicht nur, wenn wir missionarisch tätig sind, für uns. In unserem Leben, durch uns, mit uns. Er ist ständig am Machen. Das soll uns bewusst sein. Also es geht bei Gott um diesen Kampf zwischen Gut und Böse. Es geht bei ihm um richtig und falsch. Es geht darum, dass wir unser Leben für etwas hingeben, das noch lange nach uns sein wird. Unser Leben hinterlässt Spuren als Weltbeeinflusser in der gesamten Geschichte bis hinein in aller Ewigkeit. Und ich denke, es gibt nichts Sinnvolleres, als ganz bewusst, ganz gezielt und absichtlich uns für Gottes Absichten einzusetzen. Darum geht es bei Gottes Einladung zum Leben als Christ, zum Leben als Jesu Nachfolger, zum Leben als Weltbeeinflusser. Und mal ganz ehrlich, wir wollen doch alle, dass unser Leben zählt. Wir alle wollen einen Unterschied machen, wir alle wollen die Welt beeinflussen und wir alle wollen, dass dieses Wollen auch anhält, dass es bleibt, dass es nicht verblasst. Wir wollen die Vision, die Gott uns für unsere Welt und unsere Rolle darin gegeben hat oder vielleicht noch geben will, nicht aus den Augen verlieren. Wir wollen doch Geschichte mit Gott machen und uns nicht auf Jagd nach Oberflächlichkeiten machen oder wie Salomo in seinem Tagebuch schreibt, auf Jagd nach dem Wind. Das wäre so sinnlos. Dann plätschert ein Tag nach dem anderen vor sich hin, ohne dass wir wirklich wissen, warum wir leben. Schade und traurig ist es, wenn wir gerettet worden sind, erlöst worden sind, ja, wenn wir auch die Werte, die Maßstäbe Gottes richtig gut finden, aber nicht wirklich gepackt sind. Nicht wirklich selbst begeistert sind, nicht selbst Feuer gefangen haben, dann haben wir nicht wirklich Wichtiges oder Entscheidendes anderen zu sagen oder zu geben. Fakt ist, wir können viele Informationen weitergeben, viele aktuelle Nachrichten weitererzählen, aber die sind erstens schnell überholt und zweitens, sie beinhalten wenig bis gar nichts, was das Herz eines anderen, unseres Gegenübers, berührt oder ihn zum Nachdenken über den Glauben anregt. Jesus hat etwas ganz Gutes gesagt, und das ist der Vers, auf den ich diese Predigt heute aufbaue, in Matthäus 5, die Verse 14 bis 16. Er fängt an und sagt: Ihr seid das Licht der Welt. Normalerweise geht dieser Satz da rein und da raus, weil wir den schon so oft gehört haben. Aber ein Wort hat mich total neu angesprochen, und das ist: Ihr seid. Da steht nicht, ich tue mal immer meinen Namen rein, da steht nicht: Doris, wenn du endlich alles auf die Reihe kriegen würdest, wenn du endlich alles so tun würdest, wie ich es möchte, dann werde ich es mir überlegen, ob ich dich als Licht gebrauchen kann. Steht nicht. Es steht: Ihr seid das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. Dann geht's weiter. Du bist wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit wer? Alle es sehen können. Das sind Wahrheiten, das sind Fakten, das sollen wir wissen. Deswegen hat Jesus das gesagt. Das soll uns prägen, unser ganzes Denken und Tun im Alltag. Und nach so einer schönen Anweisung im Neuen Testament kommt meistens so eine Anweisung hinterher. Und das ist auch jetzt der Fall. Da steht: Versteckt euer Licht nicht unter einem umgestülpten Gefäß. Stellt es lieber auf einen Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit wer? Alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Dieser Vers, der klingt so ein bisschen wie: Das höchste Gebot ist, liebe Gott, und genauso wichtig, liebe deinen Nächsten. Also hier steht: Lass dein Licht leuchten, damit alle es sehen. Und genauso wichtig ist: Lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können. Warum? Da wird der Scheinwerfer auf Gott gerichtet. Die werden Gott rühmen. Die werden sagen: Das ist nicht normal. Woher haben die dieses? Das ist übernatürlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für alle leuchten, für alle signalisieren, ich bin Christ, ich glaube an den Gott der Bibel, ist für mich gar kein Problem. Das könnte ich vom Berg hochrufen, ich könnte mich auf der Straße vor meine Haustür da stellen und das ist für mich kein Problem. Aber gute Taten für alle leuchten lassen, das ist ein Problem. Das klappt nicht immer so gut. Ich muss zugeben, dass ich mich selbst immer wieder dabei ertappe, dass ich selbst entscheide, wann und wo und wie ich wem Gutes tue oder nicht und auch wie viel Gutes. Manchmal weigere ich mich, obwohl ich dabei ein schlechtes Gewissen habe. Aber dann redet der Heilige Geist. Der macht mir klar, dass es bei mir da gerade an guten Taten gefehlt hat oder fehlt. Ich war vor kurzem eine Nacht im Krankenhaus im Mai und es waren zwei andere Frauen mit mir und die in der Mitte war sehr schwierig, sehr anstrengend. Ich glaube, sie hatte gedacht, ich gehöre zum Personal, obwohl ich auch auf dem Bett lag. Sie gab mir von morgens bis abends und nachts Anweisungen. Ich sollte das holen, ihr das bringen, ich sollte klingeln, ich sollte Fenster so machen, die Gardinen, die Jalousien. Mitten in der Nacht, können Sie bitte klingeln, können Sie bitte. Dann habe ich mich irgendwann zum Fenster gedreht. Und dann sagte sie noch: Warum drehen Sie sich zum Fenster? Gucken Sie mich an, als wäre ich Ihre Angestellte. Und da hatte ich einfach auf gut Deutsch die Schnauze voll und habe einen auf unfreundlich gemacht. Und am nächsten Morgen dachte ich, ich hätte das Recht. Ne? Ich habe dieses Krankenhauszimmer nicht als einen Ort erkannt, wo Gott mich hinplatziert hat. Ich habe den nur beurteilt, ach hier, das passt mir nicht so, gefällt mir nicht, hier investiere ich nicht. Am nächsten Morgen, Gott weiß ganz genau, wie er die Doris erwischt, lese ich in der Losung, einen Fremden sollst du nicht quälen. Denn ihr wisst, wie dem Fremden zumute ist, seid ihr doch selbst Fremde gewesen. Und die neutestamentliche Stelle, dann werden die, die den Willen Gottes getan haben, fragen, Herr, wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen dich auf? Dann wird der König antworten, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder Schwester getan habt, das habt ihr für mich getan. Und Gott wusste, das reichte nicht bei der Doris, die muss noch mal wissen, dass es von mir kommt, diese Botschaft. Am nächsten Tag mache ich meine normale Andacht und da ist Jakobus 2, Vers 15 dran. Nehmt einmal an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen haben und hungern müssen. Was nützt es ihnen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch das Beste, ich hoffe, dass ihr euch warm anziehen und satt essen könnt, aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Ja, wie war's mit meinem Licht leuchten lassen? Wie war's mit guten Taten hervorbringen? Wie war's mit meine kleine Welt im Sinne Jesu beeinflussen? Ich hatte versagt. Aber ich hatte mich daran erinnert, an den Einstieg in einer der Bücher von Rick Warren, das Buch Kirche mit Vision. Und er schreibt, dass der Surfer natürlich sich mutig diesen Wellen, und er hat vielleicht Angst oder es gefällt ihm nicht die Welle und er bleibt einfach. Er sagt, es ist in Ordnung, du hast eine Welle verpasst, aber sei getrost, Wellen gibt es immer wieder. Du kriegst immer wieder eine neue Chance, jetzt eine Welle zu reiten. Und ich habe gedacht, ja, Gott wird mir immer wieder eine neue Chance geben, mich immer wieder in neuen Plätzen hinbringen, wo ich dieses Licht sein soll. Die Sache ist, ich hatte hier gesagt, Jesus sieht diese Welt als ein ganz großes kosmisches Tauziehen zwischen Gut und Böse. Und er beauftragte uns, in dieses Tauziehen einzugreifen und Geschichte zu machen. Er möchte, dass wir den Tag nutzen, jede Gelegenheit, jede Stunde. Er beauftragte uns, dass wir uns auf die Herausforderungen des Augenblicks reagieren. Aber die Frage ist, wo fängt man da an? Also zwei Dinge. Zuerst, wir müssen den ernsten Zustand unserer Welt, unserer Zeit, unsere Kultur erkennen. Ja, die ganz bestimmte Situation, in der Jesus mich gebracht hat. Und zweitens, wir müssen zielgerichtet in ihr Leben, hier und heute, auch in einem Krankenhauszimmer. Wie geht das? Wie nehmen wir den ernsten Zustand unseres Umfeldes wahr? Wie leben wir ganz zielgerichtet in dieser Situation? Ich möchte es festmachen an zwei Beispiele aus der Vergangenheit, die uns, denke ich, sehr anspornen können. Die erste Person ist William Wilberforce. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört. Er war geboren in 1759 und für mich ein wahrer Held der Menschlichkeit. Er war Abgeordneter im britischen Unterhaus, also überall bekannt wie ein bunter Hund. Und ausgerechnet er erzählte ganz mutig in aller Öffentlichkeit von dem großen Wandel in seinem Leben, als er Christ wurde. Und dass diese Veränderung sein Leben eine ganz neue Richtung gegeben hatte, ohne die er niemals zu einem Weltbeeinflusser geworden wäre. Er schreibt über sich selbst, während meiner ersten Jahre im Parlament tat ich nichts Sinnvolles. Mein Lieblingsgegenstand war meine eigene Vornehmheit. Als Christ mit einem ganz neuen Leben wurden ihm die Augen geöffnet und er erkannte, wohin die Geschichte, die Welt, in der er lebte, gebracht hatte. Und eine Sache war ihm ein besonderer Dorn im Auge, und das war der Sklavenhandel. Also setzte er sich für eine radikale Kehrtwendung der Politik ein, der britischen Politik. Und eines Tages stand er vor allen Abgeordneten und schüttete sein Herz leidenschaftlich aus, also mit großer Überzeugung und mit Entschlossenheit. Er hatte ja jetzt eine Vision. Gott hatte ihm ja die Augen geöffnet und dementsprechend lebte er. Interessant, dass im Alten Testament steht, ohne eine Vision geht das Volk zugrunde. Da passiert gar nichts. Aber er hatte eine Vision. Er war wie so ein Amboss mit Halt, mit Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen. 20 Jahre seines Lebens widmete Wilberforce dem Verbot des britischen Sklavenhandels und weitere 26 Jahre der Abschaffung der Sklaverei in den britischen Kolonien und in der restlichen Welt. Und das ohne sich von persönlichen Nachteilen oder Hindernissen abhalten zu lassen. Also dieser Weltbeeinflusser erkannte den Verlauf der Geschichte, gab sein Leben hin, um die Geschichte zu verändern, egal was es ihm kostete. In seinem Fall hat es viele Jahre gedauert, 46 Jahre. Und die Frage, die wir uns nach so einem Beispiel stellen müssen, ist, wie würden wir den Zustand unserer Welt, in der wir leben, ja beschreiben? Wie würden wir unsere Gesellschaft, die Entwicklungen, die jetzige Zeit beschreiben? Was ist uns dabei ein besonderer Dorn im Auge? Was tun wir? Wie bringen wir uns ein? Was könnten wir als Einzelne tun, als Gemeinde? Welche Hindernisse, welche Nachteile müssten wir bereit sein, in Kauf zu nehmen, koste es, was es wolle? Und ein zweites Beispiel ist bekannt. Der deutsche Pfarrer Dietrich Bonhoeffer, geboren 1906. Er lebte in einer Zeit, in der der christliche Glaube und die Autorität der Bibel immer mehr in Frage gestellt wurde. Also ich fand das sehr ähnlich zu unserer Zeit. Und eine Zeit, in der die moderne Welt ihre Werte immer mehr verlor. Das klingelt auch sehr bekannt in unseren Ohren. Und dennoch blieb er seinen Grundsätzen treu. Ein tolles Vorbild, ein zuverlässiger Amboss. Seit der Machtergreifung in 1933 wandte Bonhoeffer sich heftig gegen die Nazis und den Antisemitismus. Für Bonhoeffer war es kein politischer Widerstand, sondern ein geistlicher Widerstand. Es war eine Frage der Nachfolge. Er war entschlossen, im Angesicht einer säkularen Welt erstens selbst ein christliches Leben zu führen und zweitens andere mitzureißen, koste es, was es wolle. Also anstatt, dass er sich von der Welt zurückgezogen hatte oder dass er sich der Welt anpasste, anstatt dass er sich entschied, den Mund zu halten oder zu flüchten oder Deutschland zu verlassen, was ihm empfohlen, geraten worden ist, engagierte er sich für die Welt und schrieb: Ich habe kein Recht, an die Wiederherstellung des christlichen Lebens in Deutschland nach dem Krieg mitzuwirken, wenn ich nicht die Prüfungen dieser Zeit mit meinem Volk teile. Es war wegen seiner Widerstandstätigkeit, dass er verhaftet und hingerichtet worden ist. Und 6 Jahre vor seiner Verhaftung schrieb er: Wenn Christus einen Menschen ruft, gebietet er ihm zu kommen und zu sterben. Das war ihm klar, 6 Jahre vor seinem Tod. Also im Angesicht einer säkularisierten Welt demonstrierte Bonhoeffer mehr als nur den Preis von Nachfolge, er zeigte ihre Notwendigkeit. Und damit wir Jesus so mit der Welt teilen wollen, müssen wir verstehen, dass die Welt heute Jesus genauso dringend nötig hat und mit Überzeugtheit Weltbeeinflusser sein, mit Leidenschaft. Und Weltbeeinflusser sein, das heißt Farbe bekennen. In Wort und Tat, in Zeit und in Unzeit, in guten und in schlechten Zeiten, auch zu schwierigen Themen wie Abtreibungen, Antisemitismus, Menschenrechte und. Wir dürfen nicht kneifen, wir dürfen nicht rumstottern, wir dürfen nichts versäumen, wir dürfen nicht so reden, als käme es nicht auf uns an. Menschen erwarten von uns Brot des Lebens. Wir müssen der Berufung Gottes folgen, seiner Führung folgen und unseren Platz dann mit dem Programm, mit dem Wohlgeruch Christi füllen. Wir müssen unseren Duft, wie Paulus schreibt, rauslassen. Für die einen ist es, sagt Paulus, ein Brechmittel und für die anderen ist es der Weg zum Leben. Also wir müssen unseren Stallgeruch rauslassen. Und wie können wir das tun? Drei Tipps. Das erste ist, wir müssen selbst immer wieder Gott suchen, wie der Baum an der Quelle sein, der immer auftankt, wie die Rebe am Weinstock. Also die Welt wird sich nur dann verändern, wenn wir selbst Jesus nachfolgen, wenn wir Jesus Einfluss auf unser Leben regelmäßig gewähren. Ich habe bei mir an meinem Schreibtisch eine Karte stehen, da stehen drei Worte drauf, die sollen mich daran erinnern. Fragen, erkennen, handeln. Fragen, was will Gott mit dir, von dir? Das erkennen und dann handeln. Nur eine enge Beziehung zum lebendigen Gott führt zu einem wahren geistlichen Leben. Und nur wahres geistliches Leben kann die Welt wiederum berühren und bewegen. Und diese Beziehung zu pflegen, ist eine unserer größten Herausforderungen. Dem Teufel juckt es überhaupt nicht, dass wir an Gott glauben. Das juckt ihn nicht. Aber wer Gottes Wille tun will, das juckt ihn. Also müssen wir Regeln für uns aufstellen, die uns helfen, dass wir regelmäßig Gott aufsuchen. Zweitens ist, unseren Verstand entwickeln, unser Denken ständig erneuern lassen. In seiner Zusammenfassung über die Wichtigkeit des Verstandes sagte Jesus, dass wir Gott lieben sollen, mit dem Herzen, mit der Seele, mit unserer Kraft, aber auch mit unserem Verstand. Das heißt, wir dürfen unseren Verstand nicht übersehen. Denn wenn es keinen christlichen Verstand mehr gibt, dann gibt es auch keine christliche Ethik, dann gibt es keine christlichen Bräuche, dann gibt es keine christliche Spiritualität mehr. Also nicht nur die Bibel lesen, nicht nur über Gottes Wort nachdenken, sondern Entscheidungen treffen, Schlüsse ziehen. Was will ich, Doris, jetzt mit dem Gelesenen machen? Im Gespräch mit Gott werden Ideen zu einer realen Triebkraft. Von Gott kriegen wir ganz interessante Ideen, wo wir was tun können, wo ich wem Gutes tun kann. Dann und nur dann verändert sich unser Leben und dadurch das Leben anderer. So wird unser Duft verbreitet. Und das Dritte ist, unsere Berufung folgen. Wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir von Gott zweimal berufen. Zuerst ruft Gott unser Herz und wir antworten ihm, indem wir Jesus um Vergebung bitten und ihm um seine Führung bitten. Und der zweite Ruf, die zweite Einladung an uns, dreht sich darum, für Jesus zu leben, ein Weltbeeinflusser zu sein. Das ist der Ruf der Berufung. Also wenn jemand Christ wird, erhält sein Platz, ob er nun arbeitet oder in Rente ist, sein Platz erhält eine neue Bedeutung. Egal wie unsere Beschäftigungen aussehen, unser Platz im Leben an sich ist als ein Akt der Anbetung zu verstehen. Berufung heißt, unsere Arbeit wird in Anbetung verwandelt. Sie wird dadurch quasi veradelt, geadelt. Das heißt, wir sollen das, was wir tun, als Ausdruck der menschlichen, schöpferischen Energie betrachten im Dienste der Gesellschaft, des Nächsten und nicht als Mittel zum Zweck des Geldverdienens oder der Muse. Unser neues Leben mit Jesus bringt eine neue Zielstrebigkeit mit sich. Gott schenkt uns das Wollen, unbedingt das Leben zu führen, das am meisten für ihn bewirkt. Es geht darum, Gott Ehre zu bringen, nicht uns. Es geht darum, wie wir leben und welches Ziel wir haben und nicht um welchen Beruf wir haben. Diese ganzen Fragen, worin bin ich am besten? Wo kann ich am meisten bewirken? Wie bin ich veranlagt? Was brauche ich zu meiner Erfüllung? Was bringt es mir, wenn ich das tue? Was habe ich davon, wenn ich zum Gottesdienst gehe, wenn ich dem Nachbar helfe und so weiter? Das sind nicht die richtigen Fragen. Sie entsprechen eher die Suche nach privatem Vergnügen. In der gesamten Bibel gibt es nicht einen Fall, wo jemand sich auf eine Selbsterforschungsreise begab, um seine Berufung zu finden. Oder wo Menschen sich auf der Suche nach ihrer Berufungsnische machten, unter Berücksichtigung von Charakter, Begabung und Erfahrungen. In der Bibel wurden Menschen zu bestimmten Aufgaben aufgefordert, wie Jeremia oder die Jünger im Neuen Testament. Oder sie wurden dazu erwählt, wie David, wie Samuel. Oder sie bekamen zumindest die Gelegenheit dazu, wie Esther oder Deborah. Keine biblische Person sagte, ja, das wäre mal richtig gut für mich. Das würde mir persönlich Spaß machen. Das würde mir auch was bringen. Oder das wäre gut für meine körperliche und geistige Gesundheit und überlegte dann, wie er das erreichen könnte. Die Menschen in der Bibel lebten einfach fromm. Sie vertrauten auf Gott, auf seine Platzierung, seine Ziele. Sie gaben ihre Begabungen, ihre Fähigkeiten, ihren Einsatz, ihre Arbeit für Gott. Tatsache ist, Gott hat uns in die Situation gebracht, in der wir sind, um sie wichtig werden zu lassen. Das versetzt uns in der Lage, für Jesus zu leben, anstatt auf irgendwelche Umstände zu warten, von denen wir uns einbilden, dass wir dort dann Jesus dienen können. Ich habe es mir ausgesucht und Krankenhauszimmer war jetzt nicht dran. Falsch gedacht. Corrie ten Boom hat im Konzentrationslager nicht ihren Platz gesucht, aber sie hat angemessen reagiert, indem sie jede Zeit ihres Lebens, auch die Nazi-Zeit, als eine Zeit ansah, in der sie von Gott berufen war. Nelson Mandela, der saß nicht freiwillig im Gefängnis auf Robben Island, aber hatte dort seine Berufung gefunden und ist zum Weltbeeinflusser geworden. Mutter Teresa, sie hatte nicht die Slums von Kolkata vor Augen, als sie Nonne in Albanien wurde, aber sie reagierte auf die Situation, in die Gott sie führte, mit Hingabe, mit Treue und war ein Weltbeeinflusser. Wenn wir gehorsam, Hingabe und Treue leisten, unser Licht nicht verstecken, bereit sind, Gutes zu tun, wird nicht nur unser Leben, sondern das Leben anderer positiv geformt. Viele Menschen vor uns waren schon in finsteren Zeiten ein strahlendes Licht, ein Weltbeeinflusser. Sie waren in gottlosen Zeiten, wie die Bibel sagt, das Wort, das unter uns wohnt, voll Gnade und Wahrheit. Also da kriegt man Gänsehaut. Wir sind gefragt, das Wort zu sein, das unter den Menschen wohnt, mit denen wir leben. Wenn wir unsere Berufung annehmen und Gott dadurch ehren, sind wir Weltbeeinflusser. Wir dürfen nur nicht annehmen, dass die Welt und ihre Nöte uns nichts angeht. Unser Tun und Lassen ist von entscheidender Bedeutung. Wir müssen reagieren. Es darf auch nicht ein Gefühl der Hilflosigkeit bei uns auftauchen, nur weil wir täglich von Katastrophen überschwemmt werden. Unsere Welt bleibt eine Welt, in der man was tun kann, bewegen kann, verändern kann. Und das, obwohl Übeltäter heute unsere Unis bestürmen und vielleicht morgen unsere Kirchen. Der Schlüssel zur nachhaltigen Veränderung ist nicht ein bestimmtes Programm, sondern ein neues Herz, eine Seele mit Tiefgang, ein neues Denken, ein entwickelter Verstand zur Ehre Gottes und dass wir unsere Berufung erkennen und annehmen. Ein Sänger aus meinem Heimatland, Bruce Cockburn, der hat mal geschrieben und gesungen, wir müssen die Finsternis betreten, bis sie Tageslicht blutet. Und das können wir, weil Gott immer noch am Wirken ist. immer am Werk ist, rund um die Uhr. Er hat alles unternommen, um die Welt wieder zu sich zu ziehen. Er hat sogar seinen eigenen Sohn geopfert und er beruft jeden von uns zu seinem großen Auftrag. Denn für seine Sache lohnt es sich nicht nur zu sterben, sondern auch zu leben. Also vergiss niemals, du bist das Licht für diese Welt. Du bist und bleibst ein Geschenk des Himmels für dein Umfeld, für deine Gemeinde, für deine Nachbarn, für deinen Freundeskreis, für deinen Arbeitsplatz. Du bist ein Amboss im 21. Jahrhundert, auf den Gott Geschichte schmieden kann und will. Also lassen wir unseren Stallduft raus, lassen wir unsere guten Taten für sich sprechen. Amen.